Nee, überhaupt nicht.
Ich schneide ja immer vor den Podcast so ein Zitat, nicht? Mhm. Welches Zitat soll ich denn aus dem Film nehmen?
Gott, welches?
Wir haben It Happened One Night gesehen. Yeah. Es geschah in einer Nacht.
Ach, du hast schon angefangen.
Nee, es ist Vorgeplänkel, nicht?
Ja, also was er öfter mal gesagt hat, war eine Story von diesen Mauern von Jericho.
Ja, das sind doch.
Das könntest du nehmen. Oder. Ach, als er doch zu seinem Chef geht und dem sagt, dass er die Frau liebt.
Ich dachte vielleicht die Hitchhiking-Szene, die
was?
Seine Theorien übers Anhalten, Autos anhalten.
Ja, aber die ist halt ohne Bild irgendwie nicht so cool.
Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich die Mauern von Jericho. Du musst mal, entweder musst du das Mikro noch ein bisschen drehen oder du musst dich mehr nach da lehnen, weil du bist außerhalb der Niere.
Du außerhalb der Niere?
Nee, es geht noch so. Eigentlich müssen wir aber trotzdem näher zusammensitzen, hast du vollkommen recht. Die Niere ist, dass das so ein, ja? Also, der hat halt so einen Halbkreis, in dem das aufnimmt. Und da saß du eben außerhalb und deswegen bist du da ganz leise gewesen auf dem Display. Ich hoffe, jetzt geht's besser.
Gut. Also, das ist schon wieder viel zu lange her, dass wir den Film angeschaut haben. Mhm. Ich finde, wir sollten am Wochenende den Film gucken und dann am Mittwoch darauf direkt den Podcast machen.
Ja, dann müssen wir uns Mittwoch immer besaufen und sind wir donnerstags voll fertig bei der Arbeit. Mhm.
Ja, sonst keine Freude
im Leben. Wir können es ja auch umgekehrt machen. Wir können mittwochs den Film gucken und am Samstag darauf den Podcast machen.
Ja, aber ich würde jetzt hier Mittwoch auch, wie auch immer.
Ja, du warst ja heute doch krank, deswegen hat es ja so lange gedauert.
Genau, das war der Grund. Ansonsten finde ich, sollten wir nicht zu viel Zeit verstreichen lassen.
Ja, da hast du recht.
Denn ich kann mich kaum noch an den Film erinnern. Ach, das haben wir jetzt auch schon gesagt, wie der heißt, ne? Mhm.
Aber wir haben noch gar nicht angefangen. Wollen wir anfangen?
Ja, dann fangen wir an. That, I suppose, makes everything quite all right. Well, this? Well, I like privacy when I retire. Yes, I'm very delicate in that respect. Prying eyes annoy me. Behold the walls of Jericho. Maybe not as thick as the ones that Joshua blew down with his trumpet, but a lot safer. See, I have no trumpet.
Hallo Paula.
Hallo lieber Daniel. Hallo liebe Zuhörerinnen.
Und liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang. Ich weiß nicht, die wievielte Folge das ist.
Wir sind in der 9. Folge.
Die 9. Folge, ja, also kurz vor dem Jubiläum.
Kurz vor dem Jubiläum, da haben wir doch schon drüber gesprochen, was wir für einen Film, oder noch nicht, aber von welchem Regisseur wir zum Jubiläum einen Film machen wollen.
Willst du das jetzt verraten?
Nee, Quatsch. Ich will ja nicht. Ja. Ich will nur die Spannung hochhalten.
Ja, falls es einen Hörer gibt, der... Also auch nur einen einzigen Menschen, der bisher jede Folge unseres Podcasts angehört hat, dann kann diese Person sich das bestimmt schon denken, wer den nächsten Film stellt.
Meinst du wirklich? Ich glaube, so vorhersehbar sind wir noch nicht.
Ja, sind wir noch so mysteriös?
Wir sind noch so mysteriös. Das Lustige ist vor allen Dingen, wir nehmen diese Folge jetzt gerade im Oktober 2013 auf, weil es ist ja zeitsouveränes Hören. Das kann ja gut sein, dass jemand das dann irgendwann im April 2025 hört.
Das hat ja damit gar nichts zu tun.
Nee, ich meine nur, das kann ja sein, dass er im April 2024 dann die ersten 9 Folgen gehört hat und von daher dann uns vielleicht schon voraussehen kann.
Ach so.
Whatever.
Was war denn die erste Folge eigentlich?
Psycho.
Psycho von Hitchcock.
Genau.
Jetzt schau mal eine an. Wir hatten doch schon eine Folge mit The Dark Knight.
Das sind die unveröffentlichten. Wir haben noch so ein paar Generalproben. Da war auch meine Idee noch, den Podcast Gangster streicheln Katzen zu nennen. Mhm. Und wir haben Dark Knight. Ich habe mit unserer Tochter 2-3 aufgenommen.
Ja.
So. Auch Heidi. Irgendwie das mal, um zu testen. Genau, Heidi, der König der Löwen. Und ich meine noch irgendwas. Und haben wir beide nicht sogar auch noch irgendwas gemacht?
Nein, ich glaube, wir sind ziemlich schnell in die Vollen gegangen.
Okay. Jedenfalls ist das so auf der Festplatte und irgendwann, wenn wir mal berühmt werden, dann haue ich das so als Special Edition raus. Ja, welche Filme haben wir geguckt, Paula?
Es geschah in einer Nacht.
Genau.
Mit Clark Gable und Charlotte. Nee. Mensch. Ich weiß nicht, wie die heißt, war mir vollkommen unbekannt, aber die hat einen coolen Namen. Und ist übrigens auch eine sehr gute Schauspielerin, wie ich finde.
Ich finde, also das ist total oberflächlich, ich weiß, aber ich mag das nicht, wenn Menschen insgesamt, aber es machen meistens Frauen, sich die Augenbrauen wegrasieren und sie dann nachmalen.
Ja, das war ja der Stil, der...
Ich weiß, aber ich finde, das sieht immer irgendwie krank aus und also... Wie gesagt, ich weiß, es ist total dämlich und oberflächlich, aber es hat irgendwie mich die ganze Zeit gestört, dieses Gesicht mit diesen nachgemalten Augenbrauen zu sehen. Es sind Clark Gable und Claudette Colbert.
Oh, Claudette.
Oder Claudette Colbert, ich weiß nicht, wie sie sich...
Claudette Colbert klingt besser.
Ja, wahrscheinlich. Ja, Regie geführt hat der große Frank Capra. Der hat eine ganze Menge Klassiker, also er hat ewig viele Filme gedreht, und so die bekanntesten sind It's a Wonderful Life 1946, dieser Film, der in Amerika immer zu Weihnachten gesehen wird, wie bei uns der kleine Lord. Genau. Arsen und Spitzenhäubchen aus dem Jahr 44, Mr. Smith geht nach Washington 39.
Den haben wir doch auch angeschaut.
Genau,
ist das nicht auch mit Clark Gable?
Nee, das war ein anderer. Das war aber auch irgend so ein alter Star, der dann noch voll jung ist. Ich hab's vergessen. Ich kann gleich nachschauen. In den Fesseln von Shangri-La von 1937. Ist auch so ein Abenteuerfilm-Klassiker. Und natürlich, es geschah in einer Nacht von 1934.
Oh, 34. Mhm. Doch nicht die 20er.
Nee, aber Anfang der 30er Jahre und der
die Film. Augenbrauen, das Augenbrauen-Styling hat sich also lange gehalten, ja.
Ja, ich klicke, lass mal hier, ich guck gerade noch mal. James Stewart spielt den Mr. Smith, der nach Washington geht. Ja, vor allen Dingen habe ich auch eine Interpretation gelesen, die beschrieb, dass der Film einen Abschied von den 20ern und eine Begrüßung der 30er Jahre darstellt quasi.
Aha.
In dem Sinne, dass Claudette und ihr Ehemann halt noch so diese dekadenten 20er Jahre mit dem High Society Auswüchsen darstellen. Während
der Verlobte, meinst du?
Genau, nee, die sind ja verheiratet. Die sind ja, haben wir nur die Ehe noch nicht vollzogen, weil der Vater was dagegen hat. Wir rollen gleich die Handlung auf.
Ja.
Während dann nämlich Clark Gable als alkoholisierter, mittelloser, freier Reporter oder Reporter, der gerade seinen Job verloren hat, schon Zeichen der 30er Jahre und der Weltwirtschaftskrise ist, die 1929 ausbrach, in Amerika The Great Depression genannt, die ja in dem Film auch immer wieder angedeutet wird, auch wenn sie stark romantisiert wird. Okay, die Handlung, oder?
Ja.
Sollten wir mit anfangen.
Oh. Ja, das ist mein Part, ja, weil ich das, na, gut, sobald ich es noch zusammenkriege, ich hoffe, du hilfst mir dabei.
Mhm.
Du hast ja gerade schon gesagt, klar, Gable hat seinen Job verloren.
Ja, aber wir fangen erstmal mit Claudette Colbert an. Mit
ihr gut, so fängt der Film ja auch an.
Ja, mit ihr steigt die Handlung ein.
Genau, sie ist zusammen mit ihrem reichen Vater auf einem Schiff und er hat sie, glaube ich, entführt.
Mhm.
Weshalb sie in Hungerstreik tritt. Sie möchte gern wieder mit ihrem Ehemann zusammen sein oder überhaupt mit ihm zusammen leben. Und ihr Vater hat eben ein Problem mit dieser Ehe, mag nämlich den Ehemann nicht. Das muss irgendwie so ein Fliegerheld sein. Mhm. Warum er ihn nicht mag, wird, glaube ich, nicht wirklich erwähnt.
Ich komme gerade. Also sie heißt Ellie, aber wie der Mann heißt, habe ich vergessen.
Irgendwie Jack oder so, oder Frank.
Andrews? Nee, das ist der Vater.
Der heißt mit Nachnamen, heißt der... Ach Mensch. Warren. Peter Warren heißt er.
Nee, Peter Warren ist Clark Gable.
Ja, ja.
Achso, nee, ich meinte ja jetzt den Ehemann von Ellie. Also, aber ich wollte, war dir ins Wort gefallen, als Ellie hat.
Ja. Ja, wir sehen also, wie diese junge Frau sich dann von ihrem Vater emanzipiert. Ja. Sie geraten in Streit über die Ehe und der Vater verpasst ihr eine Ohrfeige, woraufhin die gute Ellie aus der Kabine flüchtet und über Bord springt.
Genau. Und an Land schwimmt.
Genau, sie schwimmt an Land, versetzt ihre Uhr. Dafür bekommt sie dann so viel Geld, dass sie sich neue Kleider und eine Fahrkarte nach New York leisten kann mit dem Bus. Mhm. Denn in New York möchte sie ihren Ehemann treffen. Ja, aber erstmal muss sie mit dem Bus dorthin fahren. Und in dem Bus trifft sie dann Peter Warren.
Genau. Der hatte, der wird uns eingeführt, wie er am Telefon mit seinem Verleger oder seinem Herausgeber der Zeitung telefoniert, der ihn gerade.
Chefredakteur.
Genau, der ihn kündigt, weil er total besoffen ist. Und regelmäßig trinkt und wohl auch, ich weiß nicht, was er noch für Gründe anführt, aber auf alle Fälle hat er gerade seinen Job verloren und ist entsprechend mittellos und fährt auch nach New York mit dem gleichen Bus wie Ellie.
Genau. Und sie setzen sich auch auf die gleiche Bank, denn kein Platz ist mehr frei, nur die letzte Bank, die man wohl auch noch runterklappen muss.
Ja, vor allen Dingen ist das so ein halber Sitz, also es sind keine zwei Sitze, sondern es ist quasi so eine Bank, wo man zu zweit oder alleine drauf sitzen kann, je nachdem, wie groß man ist.
Wie groß, ja.
Oder breit.
Und natürlich können sie sich nicht leiden. Ja. Mhm. Ellie ist auch sehr ungesprächig. Wahrscheinlich ist ihr das alles sowieso ziemlich unangenehm, mit dem Bus zu fahren, weil sie ja einen anderen Standard gewöhnt ist.
Mhm. Zudem will sie undercover reisen.
Genau, sie ist der Millionärs- oder Milliardärstochter.
Und der Papa lässt sie suchen, hat überall Detektive platziert, auch schon an dem Busbahnhof.
Genau. Und es kommt, wie es kommen musste. Peter Warren erkennt sie ja. Mhm. Und wittert die Story, also seine Chance, wieder bei der Zeitung arbeiten zu dürfen. Mhm. Ja, und die Busfahrt hat halt so ihre Hindernisse. Ja, zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, der Bus bleibt nämlich mitten in der Nacht stecken. Sumpf, weil der Fahrer...
Erstmal, nee, also zuerst mal müssen wir noch
ich
erzählen,
dass... Ich weiß nicht, wie
dass, detailliert das ist. Jenny, ich wollte nur noch sagen, dass halt Peter und Ellie schließen einen Pakt, so. Er hilft ihr, nach New York zu kommen und kriegt dann von ihr die Exklusivstory, so.
Ach ja, so weit war ich ja noch gar nicht.
Ach so, nur deswegen, aber das ist ja bevor der Bus verunglückt, das ist überhaupt dieses, warum die so eine Schicksalsgemeinschaft dann haben.
Nee,
so.
Das ist eben nach dem, weil sie nämlich in diesem Motel da...
Sie sind ja, das ist die erste Nacht, da ist dann noch der, sind sie noch mit dem Bus unterwegs. Ja. Da, aber da ist noch nicht der Unfall passiert, als sie in dem Motel sind in der ersten Nacht, oder?
Tja.
Das ist erst in der zweiten.
Bleibt der stecken.
Nee, als der stecken bleibt, so. Dann hauen sie doch ab, weil ein anderer Mitreisender sie erkannt hat.
Und warum sind die dann in dem Motel?
Das ist eine gute Frage, das habe ich auch vergessen. Entweder ist das halt ein planmäßiger Stopp oder der muss halt, weil irgendwie die Straße... Ich weiß es nicht mehr, ich weiß, keine Ahnung, jetzt reiche ich nach. Das ist ein Block, dann nachzulesen.
Komisch.
Jedenfalls verbringen sie erst eine Nacht in so einem Motel.
Zusammen in einem Zimmer als Mr. und Mrs. Warren.
Genau. Und
ach ja, ihr wurde die Geldbörse geklaut, deswegen fühlt sich Peter Warren halt auch finanziell für sie verantwortlich. Und da ein Doppelzimmer billiger ist als zwei Einzelzimmer, müssen sie ja eben zusammennächtigen und so fängt eigentlich alles an.
Genau, er ist auch pleite.
Genau.
Und hat kein Geld, um ihr noch irgendwie großartig Luxus zu bieten. Und um der Sittlichkeit gerecht zu werden, teilt dann Peter das Zimmer mit einer Schnur, über die er eine Decke hängt, und nennt dies die Mauern von Jericho, the Walls of Jericho. Jericho?
Keine Ahnung. Jericho.
Jericho.
Da hätte ich jetzt gesagt.
Naja, auf alle Fälle reisen die weiter am nächsten Tag.
Ja.
Nach dieser Nacht haben sich schon so die Wellen geklettet. Sie hatten sich am Anfang gar nicht leiden können, und aber dann am nächsten Morgen.
Ja, das heißt, das ist aber eigentlich nur bei ihr so, dass sie irgendwie zickig einschläft und fröhlich aufwacht.
Ja, aber also sie ja, aber nähern sich an. Kann man uns darauf einigen?
Du, das wäre vielleicht das Zitat für den Anfang, wie er ihr erklärt, wie man so ein Brötchen oder
Dunkin' Donuts.
Ja. Punkt.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Das sind so. Da komme ich gleich noch zu, wenn ich über Screwball spreche. Auch wenn ich das nicht sagen soll, da komme ich gleich noch zu. Aber lassen Sie erst die Story noch abhandeln. Der Bus bleibt in der zweiten Nacht stecken, und ein anderer Mitreisender erkennt Ellie, der sie halt ihr Bild in der Zeitung gesehen hat, und deswegen ergreifen Ellie und Peter die Flucht und machen sich zu Fuß weiter. Und dann kommen sie in ein zweites Motel.
Mhm.
Also zunächst erst zu Fuß. Nee, Quatsch, die zweite Nacht verbringen sie im Heu.
Ja, ich weiß halt nicht, wie detailliert wir das.
Nee, ich wollte nur. Ja. Die zweite Nacht. Das ist natürlich schon wichtig, weil das ist sowas, wo wir noch drüber reden müssen. Der Film heißt It Happened One Night, aber wir erleben insgesamt 4 Nächte mit dem. So, das ist die Frage, über die wir noch streiten müssen. Welche Nacht ist denn jetzt eigentlich gemeint?
Ja.
Wir haben eine zweite Nacht dann im Heu. Am nächsten Tag
wo sie so schrecklich hungern.
Genau, sie haben nichts zu essen, außer Karotten.
Und wo sie sich fast küssen.
Echt, wann denn? Ach so, als sie denkt, er ist weg und dann so ein bisschen in Panik gerät.
Ja, genau. Ja. Da sagt er da auch nochmal sowas. Das ist typisch für euch.
Am nächsten Tag trampen sie weiter.
Und werden auch noch beraubt.
Genau, und da haben sie sich dann schon mächtig verliebt, verbringen wieder eine Nacht und da gesteht Ellie sogar Peter, dass sie ihn liebt so, und er wiegelt aber noch ein bisschen ab. Denn als sie dann schläft, macht er sich vom Acker, um seinem Verleger die Story oder Chefredakteur oder was auch immer die Story zu verkaufen von Ellie.
Und mit dem Geld möchte er sie dann heiraten.
Genau, das haben die Story hatten wir auch schon bei Hitchcock so. Er traut sich vorher nicht, sie zu heiraten, weil er mittellos ist.
Ja,
offensichtlich.
Ist halt aber gehört zu der Zeit, glaube ich.
Ja, offensichtlich war das damals so. Dass du musstest als Mann noch für die Frau sorgen können.
Die Frauen oder Beamte durften noch Anfang des letzten Jahrhunderts, sobald sie verheiratet waren, nicht mehr weiterarbeiten.
Mhm.
Das war denen verboten.
Oha.
Also, was willst du machen? Ja,
ja, aber ich meine, in dem Fall ist halt so, dass Ellie Milliardärstochter ist. So. Also, er könnte auch sie mittellos heiraten und sie würden nicht verhungern.
Ja, aber wenn das halt einfach zum Status gehört, dass man halt seine Frau ernähren kann, bevor man sie heiratet, das haben wir ja heute auch noch in rudimentärer Weise, ja.
Jedenfalls in der Zukunft des Liebesfilms tausendfach kopiert, passiert jetzt natürlich das Missverständnis, weil Ellie erwacht oder wird sogar geweckt, weil sie aus dem Motel geschmissen wird, und stellt fest, dass Peter nicht da ist und denkt, er hat sie verlassen und es ging ihm nur ums Geld, und deswegen ruft sie Papa an und sagt, er soll sie abholen, und Papa lässt sie abholen und sie einigen sich darauf, dass sie doch ihren Windhund-Ehemann behalten darf, wenn sie aber noch mal eine anständige kirchliche Hochzeit zelebriert. Und gesagt, getan, die Hochzeit wird geplant. Währenddessen stellt sich heraus, dass der Milliardärspapa eigentlich eine gute Seele hat und stellt fest, dass seine Tochter irgendwie nicht glücklich ist, obwohl sie doch jetzt alles hat, was sie haben wollte. Und sie erzählt ihm halt, dass sie sich in Peter verliebt hat, aber dass dem es nur ums Geld ging. Währenddessen meldet sich dann Peter bei dem Vater und sagt, er will das Geld. Genau, der hatte ein Kopfgeld auf, eine Belohnung auf Ellies Wiederbringen ausgesetzt. Und dann macht halt hier der Vater von Ellie auch einen Termin zur Geldübergabe und dann kommt Peter an und er will halt nichts weiter als die Spesen, die er hatte, als er die Tochter verköstigt hat, irgendwie so $40 oder sowas waren ja, das.
Ja, weniger als $40. Sein Mantel und, war, glaube ich, auch noch dabei.
Genau, und das war halt irgendwie, es waren halt irgendwie etliche $1,000 Belohnung ausgesetzt für das Wiederbringen und da merkt halt der Papa, dass Ellie und Peter sich gegenseitig lieben. Und
ja, fragt er ihn nicht sogar? Das ist doch die Frage, die der Vater Peter stellt. Die Peter dann nicht beantworten möchte.
Ja, okay. Hm. Kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Ist ja schon so lange her, nicht?
Ja.
Jedenfalls, da sehen die sich auch nochmal. Das ist übrigens das letzte Mal, wo wir sie gemeinsam auf dem Bildschirm sehen. Und sie werfen sich nochmal giftige Blicke zu. Peter und Ellie und gehen dann andere Wege. Und Ellie tritt dann sogar die Hochzeit an. Und wie kommt es? Sie steht dann vorm Trauertag.
Genau, und sie sagt dann halt nicht ja, sondern rennt weg.
Achso, aber Papa hat vorher mit ihr geredet und ihr gesagt, dass Peter
auf dem Weg zum Altar, genau.
Okay, er führt die Frau zum Altar.
Hat er ihr gesagt, Kind, lauf weg, ein Wagen steht für dich bereit.
Ja, so, und der Film endet dann damit, dass man wieder ein Motel von außen sieht und dann klingelt das Telefon und der Papa sagt Bescheid, dass die Ehe annulliert wurde von Ellie und dann ertönt ein Trompetenton, das natürlich die Holzhammer-Metapher ist, dass jetzt die Mauern von Jericho durch die Trompete einstürzen.
Ja, weil er sagt das doch dann auch noch irgendwie.
Ja, dieser Motelbesitzer sagt dann irgendwas noch.
Ich soll ihnen mitteilen, die Mauern von Jericho sind gefallen oder.
Und sowas. Und dann kommt die Fanfare am Ende.
Hm.
Und das ist der
biblische. Und in dem Motel sieht man, dass die Lichter ausgehen. Also die Fenster werden dunkel.
Das ist welcher Mythos aus der Bibel?
Was?
Die Mauern von Jericho, die mit der Trompete zum Einsturz gebracht werden.
Das ist irgendwas mit den Israeliten und den Ägyptern?
Nee, es sind nicht die Ägypter, aber es hat was mit den Israeliten zu tun, die zurückkommen oder so und dann, also Moses wahrscheinlich.
Nee, Joshua.
Joshua ist Jesus.
Der hat irgendwie diese Trompeten, ne?
Jesus hat keine Trompeten.
Doch, der hat es irgendwie veranlasst, dass diese
Trompeten. Nee, aber dann muss das ein anderer Joshua sein. Wir können das ja nochmal nachgucken.
Du hast gesagt, das sei Jesus. Ich habe gesagt Joshua.
Ja, ja, Joshua ist der hebräische Name für Jesus.
Ich kenne halt nur das Lied.
Achso.
Und da geht es darum, dass irgendein Joshua diesen Kampf dadurch gewinnt, dass er die Trompeten blasen lässt und deswegen diese Mauer fällt.
Ja, müssen wir nachreichen. Weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Bin ich nicht bibelfest genug? Wie fandst du denn den Film, Paula? Auf unserer berühmten Skala von 1 bis 100, wie viele Punkte würdest du ihm geben?
Ach, das ist ja schon wieder so eine schwierige Frage. Ja, also ich glaube, es werden keine 60 Punkte. Ja, weil die Ritter der Kokosnuss haben, glaube ich, nur so 62 oder so von mir bekommen.
Mhm.
Also ich fand den halt, ich fand den lustig. Und kurzweilig. Aber er war ja doch auch ziemlich vorhersehbar.
Das ist halt die, also erzähl erst
ja, mal. Ja, gut, du hast gerade gesagt, es wurde, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es der Klassiker einer Liebeskomödie ist und dann diese ganzen Handlungsmuster von anderen kopiert wurden, dann.
Lass uns erstmal deine Note.
Ja, habe ich doch gerade.
Nee, hast du noch nicht. Du hast keine 60 gesagt, aber noch nicht was. Ist
ja, aber ich muss doch gerade eben erstmal die Note errechnen im Geiste.
Ach so. Nee, weil ich dachte, wir machen das sonst so, wie du es ja neulich vorgeschlagen hattest, dass wir mal die Note erst geben so und dann über den Film reden und dann gucken, ob wir die Note aufrechterhalten.
Ach so. Ja.
So aus dem Bauch heraus.
55.
Okay, ich hatte 65 Punkte.
Oh, die begeht ja ziemlich, weil du irgendwie spät nach dem Film gesagt hast, du
fandest ja, du hast auch eine merkwürdige Art zu benoten, wenn du sagst, der ist ganz kurzweilig und dann gibst du ihm eine mittelmäßige Note so, weil, und während ich halt sage so, ja, der Film ist irgendwie nicht gut gealtert und deswegen gebe ich ihm halt eine mittelmäßige Note.
Also,
wenn er kurzweilig wäre, würde ich ihm halt mehr Punkte so. So Star Trek Into Darkness, den fand ich kurzweilig und habe ich entsprechend im 70er-Bereich benotet so. Aber ich will dich hier nicht kritisieren, das ist deine Note. Lass uns ein paar Eckdaten von dem Film. Also das meiste habe ich ja schon erzählt, oder du, Hauptdarsteller, Regisseur. Was spannend ist, ist halt das Genre. Wir haben es hier mit einer Screwball-Komödie zu tun. Und nicht nur mit irgendeiner, sondern mit der ersten, die quasi den Code gesetzt hat. Weißt du, wodurch sich Screwball auszeichnet?
Ja. Wobei ich gerade dachte, dass ich irgendwie ein anderes Wort dafür kannte. Aber Screwball bedeutet, dass, also zumindest definiere ich das so, dass in einer Screwball-Komödie eine Screwball-Komödie glänzt dadurch durch Dialoge, dass die nämlich wie ein Ball hin und her geworfen werden. Das also quasi richtig. Eine Pointe jagt die andere, oder?
Mhm. Es ist eine romantische Komödie. Es geht immer um einen Mann und eine Frau.
Wäre jetzt in meiner Definition nicht mit dabei gewesen.
Der Kampf der Geschlechter quasi. Und es ist auch immer eine, oder in der Regel, oder eigentlich immer eine starke Frauenrolle. Und Mann sonst und Frau. Sonst
könnte sie ja auch keinen Widerpart.
Genau, Mann und Frau können sich anfangs nicht leiden. Und machen dann, was sich liebt, das neckt sich, so halt berühmte Streitgespräche, die, und am Ende kriegen sie sich dann doch, merken sie dann doch, dass sie ineinander verliebt sind. Das sind so die klassischen Elemente des Screwballs. Und so zum Beispiel, was hier auch drin ist, so ein Klassenunterschied, der ist auch oft drin, ne? Dass halt eine reiche Frau und ein armer Mann oder umgekehrt sowas.
Aha.
Steckt auch. Oh, aber das ist jetzt, würde ich jetzt nicht irgendwie als notwendige Bedingung hingegen halt so dieses, wir können sich nicht leiden, schlagfertige Dialoge, romantische Komödie. Das sind so, ja.
Ja.
Die Elemente, die den Screwball auszeichnen. Und das sind halt auch die Elemente, die den Film hier auszeichnen. Und womit er dann quasi das Genre begründet hat, denn er war ziemlich erfolgreich. Und hat dann halt im seinem Anschluss eine ganze Menge anderer Filme dieser Machart hinter sich hergezogen.
Ja. Wunderbar.
Mhm.
Ich habe gerade noch mal über das Punktesystem nachgedacht.
Das kannst du jetzt mal den Leuten erzählen, während ich mir noch ein Getränk hole. Erklär mal deine Theorie vom Punktesystem.
Also es ist keine Theorie, sondern es ist alles Intuition. Und zwar denke ich, ein Film, der 100 Punkte verdienen möchte oder annähernd 100 Punkte, der muss so gut sein, dass ich ihn mir mehr als einmal angucken möchte. Und dafür muss er bestimmte Kriterien erfüllen. Nicht nur Kurzweil, nicht nur schöne Bilder, nicht nur eine spannende Story, nicht nur gute Schauspieler, sondern der muss zeitlos sein. Also quasi immer, immer aktuell wirken. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Messlatte auch bei den anderen Filmen so angewandt habe. Ich denke aber schon. Und jetzt bei dem aktuellen Film kann man nicht sagen, also der,
das war ja
der, mein, ist auch, der ist auch nicht mehr zeitgemäß, also das kann man ja wohl schon sehen, ja?
Genau, das war so mein Kriterium, warum ich ihm so wenig Punkte gegeben habe.
Genau, der ist halt kurzweilig.
Ich fand halt nicht, dass er gut gealtert ist.
Ja, stimmt, das hast du gesagt. Genau so hast du es ausgedrückt. Und der ist halt wirklich lustig und die Schauspieler sind auch gut. Ja, aber diese anderen Kriterien, die ich jetzt hatte, waren jetzt nicht eingehalten. Und wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, welchen Film schaue ich heute an, dann würde ich ihn, glaube ich, nicht nochmal wählen. Also vielleicht in ein paar Jahren würde ich ihn vielleicht nochmal anschauen, aber jetzt reicht mir es dann halt auch erstmal. Und deswegen kriegt er halt relativ wenig Punkte. Ja, genau, wir reden ja jetzt noch über den Film. Und wenn man natürlich sieht, dass er halt der Vorreiter für Filme seiner Art ist, dann hat er natürlich doch eine gewisse Zeitlosigkeit erlangt. Wenn er dann die Schablone für viele weitere Filme bildet.
Lass mich dir ein paar Fakten über den Film erzählen, vielleicht wird sich ja dann mal deine Meinung noch ändern. Also, zum Beispiel, was mich gestört hat, aber halt absolut der Zeit zu schulden ist, dass wir keinerlei Musik aus dem Off haben. Wir haben nur sehr wenige Szenen, in denen Musik vorkommt. Nämlich meines Wissens nur
im Bus, als drei. Sie singen, genau, oder?
Im Bus wird einmal zusammen gesungen. Einmal singt der Mann, der sie beim Anhalten mitnimmt.
Ach ja.
Und bei der Hochzeit kommt, glaube ich, auch noch ein Hochzeitsmarsch. So.
Ja, haben die ja nicht über ein Grammophon?
Und das sind halt alles, also wir haben halt nie Musik aus dem Off so. Und das ist aber halt auch der Zeit geschuldet, weil 1930 ist der Tonfilm erfunden worden. Das heißt, bei der Technik war es noch nicht so weit her. Und das machte den Film aber streckenweise etwas langatmig, wenn man auch dazu noch zählt, dass der Film 2 Stunden lang war. Und ich nicht fand, dass die Story 2 Stunden hergegeben hat. Also ich fände, wenn man ihn um eine halbe Stunde gestrafft hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch ein bisschen schlagfertiger gewesen, noch ein bisschen mehr...
Peppischer?
Ja, genau, peppischer gewesen. Und das hätte ihm gut getan. Und das andere, was halt auch noch in diese latente Langeweile, die mich manchmal befiel, reinführte, war halt die total statische Kamera, die aber auch wieder der Zeit zu schulden ist. Und da zum Beispiel war er für seine Zeit total innovativ, denn wir haben die Technik war halt auch noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Kamera großartig beweglich war, und dafür lässt sie Capra echt viel bewegen, nämlich in 2 Szenen. Einmal, als sie nach der ersten Nacht im Motel morgens da, also es ist gar kein richtiges Motel, es ist mehr so ein Pavillon-Dorf.
Ja.
Und sie verlässt halt morgens die Hütte, um zur Dusche zu gehen. Und er hat da echt eine richtig schöne Kamerafahrt, gemessen an der Zeit. Lässt er sie halt durch dieses Dorf laufen so, und die Kamera fährt offensichtlich auf Schienen immer mit ihr auf einer Höhe mit, und du kriegst halt so ein schönes Panorama von diesem Pavillon-Dorf und hast halt so das Leben der einfachen Leute, sag ich mal, kriegst du da präsentiert. Und das andere ist, dass er ja nichts, was ja auch sogar noch Jahrzehnte später total unüblich war, eine Szene im Auto filmt, wo offensichtlich keine Leinwand mitläuft. Also er hat etliche Szenen, wo im Hintergrund auf der Leinwand Bilder mitlaufen. Aber als Peter zurückkehrt und dann von der Kolonne vom Vater überholt wird,
ja,
das sind offensichtlich, sieht man ihm an, Außenaufnahmen, wo halt die Kamera tatsächlich irgendwie auf dem Auto von Peter montiert war und man dann von hinten raus halt sieht, wie diese Kolonne mit Blaulicht angerast kommt und ihn überholt.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja. Und das sind schon.
Aber also, Blaulicht kann es nicht gewesen sein, denn es ist ein
schwarz-weiß Licht. Ja, aber du kannst es ja dir dann vorstellen. Naja, auf alle Fälle.
Das Interessante, wenn man so einen Schwarz-Weiß-Film schaut, dass man da so, so reinfällt und man das dann gar nicht mehr bemerkt, dass da gar keine Farben zu sehen sind, sondern dass das Gehirn die quasi so drauflegt.
Ja.
So. Wahrscheinlich ist das genau der gleiche Grund.
Aber ich habe auch gestern mit unserer Tochter eine Folge Es war einmal das Leben
gesehen. Ja, da ging es ums Auge.
Genau, da ging es ums Auge und wie viel das Gehirn uns überhaupt hinzudichtet von dem, was wir sehen. Und
da
hatten sie so ein Beispiel von so einem roten Kreis und dieser Junge wurde gefragt, was das ist, und dann hat halt je nachdem, in welchem Kontext der gleiche rote Kreis halt auftaucht, interpretieren wir ihn halt komplett anders so.
Ah.
Passt jetzt irgendwie gar nicht.
Ja, ich finde es schon interessant, weil ähnlich ist es ja zum Beispiel auch, ob ich jetzt einen großen Fernseher habe oder einen kleinen, so nach wenigen Minuten merke ich das halt überhaupt gar nicht mehr, wenn ich einen Film gucke.
Mhm.
Und ich behaupte auch, dass es am Ende eines Films überhaupt keinen Unterschied für mich macht, ob ich den jetzt in 3D gesehen habe oder in 2D.
Mir kommt auch immer die deutsche Tonspur lauter vor als die englische. Und ich glaube eigentlich, dass das nicht so ist.
Die Tonspur?
Ja, wenn du einen Film auf Deutsch guckst und dann umschaltest auf Englisch, dann muss ich immer lauter stellen. Und ich glaube gar nicht, dass die englische Spur wirklich leiser ist, weil das wäre total unwahrscheinlich, dass das immer der Fall ist. Sonst müsste ja auch mal umgekehrt sein, dass die englische halt lauter ist. Sondern ich glaube halt dadurch, dass du halt das Deutsche leichter verstehst, dass du dann halt nicht so laut hören musst, weil du halt viel weniger kognitive Arbeit erbringen musst. Ja, und deswegen stören dich Nebengeräusche und so viel mehr, wenn du auf englischen Film guckst. Und das nimmst du dann so wahr, dass halt der Ton dann leiser wirkt.
Ja, aber
also zumindest ich. Ja, ich weiß ja nicht, ob das anderen Menschen genauso geht.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Übrigens haben die Schauspieler gar nicht so wirklich an den Film geglaubt. Das heißt, dass Mr. Capra, dessen Spitzname Capricorn ist, was heißt es? Steinbock?
Steinbock, ne?
Aber halt natürlich auch da das Popcorn drin steckt und das heißt so, das soll so, also sein, so ein Mashup zwischen seinem Namen und Popcorn, das soll halt so auch bedeuten, dass er halt so leichtes Popcorn-Kino gemacht hat für seine Zeit. War jetzt halt kein Hitchcock oder kein Chaplin, sondern hat halt eher so den Film für die breite Masse gemacht. Und ja, er hatte echte Schwierigkeiten, den Film zu besetzen. So,
aber Hitchcock hat auch Filme für die breite Masse gemacht.
Ich weiß, aber Hitchcock
und Chaplin doch auch.
Ja, natürlich, die waren extrem erfolgreich, aber die hatten auch immer so einen Kunstanspruch. Und
ja, das hat die breite Masse nicht gemerkt.
Ja, möglicherweise, aber das ist halt vielleicht auch der Grund, warum man sich heute noch einen Hitchcock und einen Chaplin aus der Zeit angucken kann. Also zum Beispiel jetzt der große Diktator, gut, der ist sogar noch jünger, obwohl er ein Stummfilm ist. Aber auch jetzt Lichter der Großstadt, der dürfte ungefähr so die gleiche Zeit sein. Den finde ich halt total zeitlos. Den kann ich mir immer wieder anschauen. So, das ist einfach ein geiler Film. So, der finde ich zum Beispiel ist besser gealtert. So.
Zeitlos, und, da sagst du schon wieder. Ja, weil das sind Themen, die da aufgegriffen werden, die eben immer gelten.
Ja, aber die Themen hier gelten doch auch immer. Das ist ja Liebe.
Ja, aber die wird verhindert dadurch, dass die Frau nicht machen kann, was sie will. Und der Mann halt auch so einen gewissen Status haben muss, um zu machen, was er will.
Jedenfalls
ist schon so eine Emanzipationsgeschichte auch.
Ne? Wurde Clark Gable dann nur deswegen gecastet, weil sein Studio, ich glaube es war Universal, gerade keinen Film für ihn hatte. Und das war noch das alte Studiosystem, wo die Stars eine Festanstellung hatten. Und das hieß halt, dass Gable bekam Gehalt, ob er jetzt gerade einen Film dreht oder nicht. Und da halt Universal keinen Film für ihn hatte, haben sie ihn an Columbia ausgeliehen, um diesen Film zu machen, und hat dann halt das Gehalt von Columbia bekommen, so damit sie da, ich glaube, sie haben wahrscheinlich noch ein bisschen Gewinn gemacht, als sie ihn ausgeliehen haben. Wie man das heute so mit Fußballern macht, ist das. Und Gable trat auch den Dreh an, indem er da am ersten Tag erschien und meinte so, so let's get over with it oder irgendwie sowas in der Richtung. Lass das hinter uns bringen, so. Und bei den Frauen hat er auch ewig viele Frauen gecastet und keine wollte es machen. Und Colbert hat das auch dann nur gemacht, weil sie das Doppelte ihrer üblichen Gage bekommen hat.
Das hat sich doch mal gelohnt. Ja. Obwohl ich ihren Namen noch nicht kannte. Also sie hat durch den Film leider keine Berühmtheit erlangt, obwohl sie wirklich
doch, die hat schon, also die ist uns nicht in Erinnerung geblieben, aber die hat schon, wenn du dir das anschaust, auf der IMDb, die hat eine beachtliche Filmografie, also die war auch...
Danach dann erst, oder?
Nee, auch davor schon, also die hat 78 Filme gedreht, oder 78 in 78 Titeln mitgespielt. Von daher...
ist ja noch nicht...
Sie ist halt auch schon in den 60ern gestorben, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir sie nicht kennen. Ja, aber das ist jetzt auch nichts irgendwie, was so besonders berühmt ist, außer jetzt It Happened One Night. Naja. L- Lass uns ein paar Sachen zum filmischen Erzählen sagen.
Dann wird es dann später noch zu den Rezensionen kommen.
Genau.
Ich dachte, das passt eigentlich ganz gut. Erst hat es erzählt, die Schauspieler hatten keinen Bock, aber dann...
So, natürlich, so kann man natürlich auch gleich handeln. Ja, der Film ist dann halt schon eingeschlagen wie eine Bombe, beziehungsweise gar nicht, eher wie eine Welle. Denn er war zunächst nicht auf Anhieb erfolgreich, sondern hatte eher so ein mäßiges Auftaktwochenende. Das ist ja immer so eine der großen, wichtigen Zahlen, so wie hat sich der Film am ersten Wochenende geschlagen, so, und dann halt, was hat er insgesamt eingespielt. Und am ersten Wochenende war der halt eher noch nicht so der Knaller, der Film, aber dann hat sich so in Mund-zu-Mund-Propaganda herumgesprochen, dass der Film echt lustig ist, und dann hat er nach und nach immer mehr Zuschauer angelockt, und sie haben die Produktionskosten von $325.000 locker wieder eingespielt, und Columbia war davor ein eher armes Studio, was eher so aus der zweiten oder dritten Klasse der Hollywood-Studios war.
Frau mit der Augenbinde?
Hat die eine Augenbinde? Mit dieser Frau halt, die da irgendwie im strahlenden Licht
steht. Sieht aus wie die Freiheitsstatue.
Jedenfalls waren sie nach dem Film so reich, dass sie in die erste Liga der Studios gehörten. Und Clark Gable ist zurückgekommen zu Universal und hat erstmal eine fette Gehaltserhöhung bekommen, weil er halt damit so zum Superstar aufgestiegen ist. Und dann kamen die Oscar-Verleihungen, und ach ja, Claudette Colbert hat noch immer nicht an den Film geglaubt. Nach dem Film ist sie nach Aspen zum Skifahren und hat da zu einer Freundin gesagt, sie hat gerade den schlechtesten Film ihrer Karriere oder sogar der Welt abgedreht. Und dann kam die Oscar-Verleihung, und der Film hatte etliche Nominierungen, unter anderem war auch Colbert nominiert, und sie hat immer noch nicht daran geglaubt, sondern hat eine Urlaubsreise gebucht und saß im Zug schon oder am Bahnhof und während der Oscar-Verleihung, und dann wurde sie tatsächlich mit dem Oscar belohnt, und jemand ist noch zum Bahnhof geflitzt und hat sie aus dem Zug rausgezerrt. Und sie ist dann da in ihrem Reisekostüm auf die Bühne gestolpert und hat dann da ihre Dankesrede gehalten, beziehungsweise hat irgendwas dahin gestanden.
Sie
hat
ja nichts. Ziemlich spontan.
Genau, sie hat ja nichts vorbereitet. Und das Besondere ist halt, dass der Film den Grand Slam der Oscars gewonnen hat. Er hat nämlich die Oscars in den 5 wichtigsten Kategorien gewonnen. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Und das ist nach It Happened One Night nur noch 2 anderen Filmen gelungen. Einmal Einer flog's übers Kuckucksnest. Aha. Und das zweite Das Schweigen der Lämmer.
Das Schweigen der Lämmer.
Ja, ein guter Film. Findest du nicht?
Weiß nicht.
Können wir nochmal schauen und dann drüber reden. Aber ich frage mich, bei Einer flog übers Kuckucksnest gibt es eigentlich keine weibliche Hauptrolle.
Das wollte ich gerade fragen. Wer war denn das dann?
Das war diese Krankenschwester, die wahrscheinlich, Nürster, die später diese durchgeknallte Priesterin bei Deep Space Nine gespielt hat. Ich weiß
nicht. Oh.
Aber warum hat, wenn die den Oscar bekommen hat, warum musste sie sich dann mit Star Trek abgeben?
Später. Was heißt denn hier abgeben?
Ja, es ist...
Hallo?
Ja, natürlich ist es auch so easy money und ein fester Job, aber wenn du halt einen Oscar kriegst...
Warum muss man denn als Shakespeare-Schauspieler sich mit Star Trek abgeben?
Ja, weil du Shakespeare auf der Bühne spielst, verdienst du weniger, als wenn du bei Star Trek auf der Brücke stehst und Shakespeare zitierst.
Ich hätte gerne bei Star Trek
gespielt. Ja, ich auch. Ne? Es geht ja gar nicht darum. Aber wenn du halt ein Oscar-prämierter Schauspieler bist, dann hast du eigentlich ausgesorgt. Dann kriegst du doch die Rollen hinterhergeschmissen. Und
ja, und dann kann man sich eben auch so tolle Rollen wie eine bei Star Trek
ja, okay, haben. Aber ich habe die Frau, außer in Es flog einmal eine übers Kuckucksnest und in Star Trek nie irgendwo gesehen. Jedenfalls nicht wissentlich.
Das war die Oberpriesterin, ja, auf den Bayou.
Ich muss nachschauen, wie die hieß, und vielleicht hat die ja eine total beeindruckende Filmografie und ich weiß es noch nicht.
Die war doch klasse als... Der Name nicht ein.
Ja, und die hatte irgendeinen komischen bajoranischen Priestertitel.
Ja.
Falls ihr gerade was quietschen hört, die Katze ist angekommen und will auch mit podcasten. Ja, nicht?
Ja, du hast... eine Sache noch nicht erzählt.
Was dann?
Der Film hat nicht nur Oscars erlangt, diverse, sondern war auch stilprägend in Modesachen.
Ja, erzähl die Story mal.
Ich?
Ja, oder kriegst du sie nicht mehr zusammen?
Naja, die ist recht einfach. Es gibt eine Szene, in der Clark Gable sich auszieht. Mhm. Also bis auf die Hose, ja, die behält er noch an.
Na, sie stehen sich gegenüber und streiten sich mal wieder.
Ja, ich meine, man sieht nicht, er lässt die Hosen nicht vor der Kamera.
Er will sie ausziehen und dann geht sie wirklich weg und die Kamera mit ihr. So. Weil sie will nicht gehen, obwohl er sich da
jetzt. Also er zieht sich jedenfalls obenrum aus. Ja?
Machen wir hier Screwball?
Was?
Machen wir hier Screwball, du und
Nein,
ich?
Nein, wir dissen uns gegenseitig.
Das ist Screwball.
Ich weiß nicht. Also, er zieht sich also aus.
Was macht er?
Und zwar knöpft er sein Hemd auf.
Echt jetzt?
Und wir sehen, aha, er trägt kein Unterhemd unter dem Hemd, obwohl das Unterhemd unter dem Hemd damals noch unbedingt dazugehörte.
War Mode, ja.
Und warum hat er das nicht getragen? Ja, eben nicht mehr, weil er sich beim Ausziehen des Unterhemdes dann wohl jedes Mal so verheddert hat.
Mhm. Ja, du musst dazu sagen, der Film glänzt da auch dadurch, durch diese absurden Dialoge oder Monologe vor allem von Clark Gable, die hier TV-Tropes nennt das, Seinfeldian Conversations, also Unterhaltung wie bei Seinfeld. Das heißt nämlich, dass Mr. Gable oder Peter die ganze Zeit absurde Theorien aufstellt. Und während er sich da auszieht, stellt er nämlich mal wieder eine Theorie auf, wie man sich am besten auszieht. Und da hat er dann halt bei den Proben sich immer beim Unterhemd verheddert.
Das passt dann nicht so wirklich dazu.
Genau, das hat dann irgendwie die Szene versaut.
Und deswegen haben sie irgendwann beschlossen, dass der gute Mensch halt ohne Unterhemd auftreten darf. Und das hat dann eben dazu geführt, dass Unterhemden im Allgemeinen nicht mehr so beliebt waren bei den Herren.
Genau, es wurde Mode.
Weshalb die arme Modebranche wohl zu leiden hatte.
Und
seitdem werden nicht mehr so viele Unterhemden verkauft. Obwohl heutzutage schon wieder, weil diese Feinripp-Unterwäsche, die ist ja als Oberbekleidung doch noch ziemlich beliebt geworden.
Ja, dies war wahrscheinlich auch später wieder. Es war wahrscheinlich eher so ein Modetrend. Es gibt so eine urbane Legende, dass dann die Unterwäscheindustrie tatsächlich Columbia verklagt hat und Schadensersatz verlangt hat. Aber das scheint nichts Wahres dran zu sein. Also es ist zumindest nur so eine urbane Legende. Vielleicht können ja da mal die Hoaxillas drüber forschen, ob das wahr ist.
Ja, gute Sicht.
Cross-Podcast-Referenz.
Nee, ich meine nur, das ist ja jetzt irgendwie
nicht. Aber du hast vor allen Dingen da was total super mäßiges, krasses angesprochen. Was? Wo?
Na gut.
Jetzt bist du beleidigt, jetzt redest du gar nicht mehr. Das ist natürlich super bei einem Podcast.
Ja, dann mach doch alleine weiter.
Nee, mach ich nicht. Aber ich sag jetzt trotzdem was. Paul hat mir gerade die Zunge rausgestreckt, liebe Hörer. Ich möchte, dass ihr das wisst. Und zwar hat der Film natürlich nicht nur in Sachen Unterwäsche Standards gesetzt, sondern wirklich eine ganze Menge Codes, filmischer Codes hat der Film gesetzt. Genau. Er hat nicht nur, was ich ja schon sagte, diese Screwball-Comedy erfunden, sondern es gibt da halt auch so eine Anhalterszene, wie wir auch schon sagten. Und nachdem halt Clark Gable erfolglos versucht hat, Autos zu halten, gelingt es dann Claudette Colbert, ein Auto anzuhalten, indem sie halt nicht den Daumen raushält, sondern ihren Rock lüftet und ihr Bein zeigt.
Ja.
Und das ist halt eine Hitchhiking-Szene, die ist in späteren Filmen unzählige Male zitiert worden. Und hat.
Aber jetzt nicht diese merkwürdigen drei verschiedenen Arten.
Nee, nur dieses Frauenfremden, indem sie das Bein zeigen. Da gibt es wirklich, also das ist halt ein
Habe ich übrigens nie gemacht. Ich habe schon viel getrennt, aber.
Hast nie das Bein
gezeigt. Ich habe immer den Daumen rausgehalten.
Das ist ja nicht Claudette Colbert.
Ja, und trotzdem und auch nicht mit Film.
Ich glaube sogar bei Dumm und Dümmer oder irgend so ein richtig trashige Komödie macht das dann so ein Mann auch. Nee, egal, es gibt mir fällt jetzt zwar kein Beispiel ein, aber es gibt unzählige Filme, die das aufgreifen und immer wieder Frauen trampen lassen, indem sie
wobei das Bein rausstrecken. Also eine ziemlich dumme Art ist zu trampen, weil man gerade dann ja wahrscheinlich eher an so Autofahrer kommt, an die man als alleinreisende Frau eben nicht geraten möchte, oder ja, nicht? Also ich,
ne? Es ist halt ein Film. Ja. Und es ist ein Film von 1935. So. Jedenfalls. Er hat auch so neben dem Genre des Screwball das Genre des Roadtrip Romance gesetzt. So. Das war, glaube ich, nicht der erste Film, der das gemacht hat, aber es war halt der erste Film, der damit erfolgreich war, indem er halt einfach eine romantische Komödie in einem Roadtrip verankert hat. Und das haben wir dann auch tausendfach kopiert. Einfach dieses Genre hat er halt quasi mit erfunden. Und natürlich auch, glaube ich, nicht der erste Film, aber halt auch prominenter Anwender des Codes, die Runaway Bride. Das halt am Ende, okay. Ist auch etliche Filme und Serien, die damit spielen. Ich meine, Friends fängt so an, dass halt die Braut im Brautkleid dann vom Altar zieht, flieht. Und es gibt auch so einen Film mit Julia Roberts, oder? Der heißt auch Runaway Bride. Und ich habe jetzt neulich irgendwie mal eine Folge von der Serie Happy Endings gesehen. Auch die erste Folge, und die fängt damit auch an, wobei die da wahrscheinlich eher Friends zitieren. Aber ja, aber es geht halt vielleicht nicht unbedingt auf den Film zurück, aber das weiß ich nicht, wenn hier einer unserer Hörer einen Film von vor 1935 kennt, in dem dieser Trope oder dieser Code schon mal benutzt wurde von der Braut, die vor dem Altar flieht, dann möge er oder sie sich doch gerne melden. Das würde mich mal interessieren.
Genau.
Ja, und das waren so die...
Ja, du hattest noch eine andere Story mit nebenbei erzählt. Nämlich in der zweiten Nacht, in der sie so schrecklich Hunger leiden und im Stroh schlafen, findet Peter Warren Möhren.
Ja? Ah ja, genau.
Und bietet ihr Möhren zum Essen an. Und am nächsten Morgen verspeisen sie gemeinsam Möhren zum Frühstück. Mhm. Nämlich, das ist nämlich direkt vor dieser Hitchhiking-Szene.
Mhm. Ja, sprich weiter.
Ich gebe das Wort an dich weiter.
Achso, du hast den Screwball rübergescrewt.
Ja, und du hast ihn fallen lassen.
Ja, scheiße. Nee, natürlich, der Erfinder von Bugs Bunny hat später gesagt, dass er sich maßgeblich von diesem Film hat inspirieren lassen, in der Art, wie Clark Gable die Karotten isst. Er mümmelt ihn nämlich wie ein Hase. Und nicht nur das, halt auch der ganze Charakter von Clark Gable hatte maßgeblichen Einfluss auf den von Bugs Bunny in der Art, halt, wie er da auch immer steht und irgendwelche absurden Theorien ablässt. Und er ist halt irgendwie nonchalant, schlagfertig und halt dabei aber auch so ein bisschen weltfremd.
Trollig.
Und, ja, nee, genau, nicht weltfremd, trollig ist gut. So, also es gibt halt diese Seinfeld-Dialoge. Es gibt halt, also er hält halt einen Vortrag darüber, wie man richtig Anhalter macht, wie man sich richtig auszieht, wie man richtig den Donut in den Kaffee tunkt, wie man was richtiges Huckepack tragen ist. das sind halt lauter so Sachen, die nicht wirklich was zur Handlung beitragen, die aber einen unglaublichen Teil an dem Witz haben. So.
Ja.
Und auf der Ebene hat der Film mir auch echt gut gefallen. Also macht er echt gut, das ist schön. Es waren ja mehr so dieses Visuelle, dieses Statische im Visuellen, was mich gestört hat.
Und aber die mangelnde Musik.
Genau, aber die Dialoge, die waren schon erste Sahne.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Ich wollte aber noch irgendwas zur... Achso, genau. Es gibt noch eine schöne, was mir halt überhaupt nicht aufgefallen ist, dass halt Capra auch mit der Kamera sehr schön spielen muss. Habe ich auch nur jetzt nachgelesen. Vielleicht, wenn ihr den Film mal schaut, könnt ihr darauf achten. Zum Beispiel diese Walls of Jericho, also diese Decke, die durchs Zimmer gespannt ist, die lässt er im Laufe des Films immer mehr aufweichen. So, als er die einführt, wird die immer frontal von vorne gezeigt, sodass sie halt wirklich eine Wand auf dem auf der Kinoleinwand ist, auf dem Schirm, und wir können nicht durchgucken. Und wir haben ja, wie gesagt, mehrere Nächte, und je mehr sich die Hauptdarsteller annähern, desto mehr verrückt er halt den Winkel der Kamera, sodass diese Wand immer mehr in den Hintergrund tritt, bis man dann halt irgendwie beide Charaktere sieht, den einen auf der einen Seite der Wand und den anderen auf der anderen Seite, und dazwischen ist zwar noch diese Decke so, aber sie ist halt, sie stellt keine Barriere mehr für die Kamera dar, so. Und das ist halt so ein Mittel, was Capra einsetzt, um halt so den Charakterwandel darzustellen. Es gibt noch eine andere, wohl irgendwie mit der Beleuchtung von Colberts Gesicht, aber das kriege ich nicht mehr richtig hin. Irgendwie wandelt er im Film die Art und Weise, wie Colberts Gesicht ausgewandelt wird, um ihren Wandel so von diesem verzogenen Gör hin zu einer vielleicht bodenständigeren, weltoffeneren Person darzustellen. Ja.
Hast du deine Punktezahl nochmal verrückt, nachdem du dir zugehört hast?
Ich wollte noch eine Sache vorher noch sagen. Der Bechtel-Test wird angeblich nicht bestanden, sagt die Seite Bechtel-Test dort irgendwas. Aber ich bin der Meinung, da lügt er, weil er behauptet nämlich null Kriterien seien erfüllt, aber das stimmt gar nicht. Wir haben etliche Frauen in Sprechrollen ohne Namen außer Ellie, also auch etliche Dialoge zwischen Ellie und unbenannten Frauen, zum Beispiel über das Busticket oder über die Dusche. Und meines Erachtens hat die, also es gibt auch mehr als eine Frau mit Namen, nämlich diese Assistentin von dem Zeitungschef hat einen Namen, ich habe ihn nur vergessen, und das Hausmädchen von dem Papa hat auch einen Namen. Und ich meine, das Hausmädchen und Ellie unterhalten sich kurz, oder beziehungsweise Ellie sagt zumindest, vielen Dank für den Trink, den habe ich jetzt gebraucht. So.
Ich meine, ein Bild von diesem Hausmädchen im
Kopf. Ja, siehst du. Und von daher müsste meines Erachtens der eigentlich auch den Bechdel-Test bestanden haben. Also wir haben auf alle Fälle eine starke Frauenrolle und wir haben auch mehrere Dialoge zwischen Frauen, die sich nicht nur um einen Mann drehen. Und wir haben ja vor allen Dingen halt auch einen echt kleinen Cast, so, also wir haben halt eigentlich ja nur Peter, den Vater, dann gibt's noch so einen Mitreisenden und sonst nur noch Statisten, so.
Ja.
Und da sind halt Männer und Frauen weitgehend halten sich da die Waage, würde ich sagen.
Ja, man sieht halt schon auch das, was ich denke, aber der Zeit geschuldet ist, wie die Frau da eben irgendwie den zweitklassigen Menschen abgibt, ja. Also der Vater wagt es halt, seine erwachsene Tochter zu ohrfeigen, woraufhin sie halt aber verschwindet, ja, vom Boot bringt. Also das meinte ich eben, weil die eben, also ich sehe da halt, dass sie sich emanzipiert, ja. Mhm. Oder überhaupt der Vater, der seine Tochter entführt und ihr nicht erlaubt zu heiraten, das ist eben auch nochmal so eine Sache, die eben heute hoffentlich nicht mehr möglich wäre.
Ja.
Oder dass jetzt Peter Vaughn eben schon während der Reise ja, oder andersrum, dass während dieser Reise die Frau schon von dem Mann abhängig ist, ja, weil der eben noch $5 hat und sie eben keine mehr, so. Oder,
ja, okay, aber das ist jetzt wieder aus der Story begründet.
Ja, schon, aber das ist ja trotzdem der Fall dann halt einfach, ja, weil sie halt so blöd ist und sich den Koffer stehlen lässt. Und, als dann die Polizisten kommen, um zu schauen, in dem Motel zu schauen, ob die Millionärstochter sich da aufhält, spielen sie eben so ein altes Ehepaar und sie nimmt quasi auch, die haben ja die Rolle nicht besprochen, aber sie nimmt sofort diese Rolle von der Frau ein, die sich eben auch von ihrem Mann schlagen lässt, so. Also.
Noch eine Sache, die uns auch schon während des Films.
Da willst du nichts zu sagen.
Nee, du hast also, das ja alles schon gesagt, so. Also, was soll ich da jetzt noch zu sagen?
Okay.
Sprich doch. Was möchtest du?
Also, in dem Film werden Frauen unterdrückt.
Ja, aber du hast ja auch selbst schon gesagt, dass es der Zeit entsprechend war.
Ja.
Also es ist jetzt auch kein irgendwie sonderlich emanzipierter Film, aber es ist halt auch nicht irgendwie sonderlich schlimm verglichen mit anderen Filmen. Also ich habe irgendwie neulich The Transporter gesehen.
Es ist halt wenig subtil, sondern ziemlich deutlich zu sehen. Und es ist eben ein Thema, dass die gute Ellie, auch wenn sie ja eine verzogene Göre ist, ja, dass sie eben sich dagegen wehrt und ihre eigenen Ideen im Kopf hat.
Also ich habe zum Beispiel neulich The Transporter gesehen, der jetzt irgendwie aus den 2000er Jahren startet. In dem ganzen Film kommt überhaupt nur eine Frau vor, die ganze Zeit nur das Opfer ist, das irgendwie befreit werden muss und die dann noch natürlich irgendwie in der absurdesten Szene auf die Idee kommt, mit dem Helden zu poppen. Oder denkst du jetzt, so, da käme jetzt niemand, auch nur im weitesten Sinne, darauf, dass sie mitten in der Gefahr jetzt hier vögeln müssen. Das ist wirklich nur, um nochmal ein bisschen die Quote anzuheizen. Und verglichen mit sowas, halt wirklich richtig blattsexistischen, ist der Film, ja, auch wenn er irgendwie ambivalent ist in manchen Szenen, halt, und vor allen Dingen irgendwie 70 Jahre älter ist, ist er geradezu, würde ich sagen, emanzipiert.
Ja.
Ja. Genau. Während des Films ist uns schon aufgefallen, dass der Film geradezu lasziv, freizügig ist.
Ja, klar, also nicht Gable nur, hat nämlich kein Unterhemd.
Genau, nicht nur Peter steht da mit nackter Brust, sondern auch Ellie ist später nochmal so im Negligé zu sehen, geradezu lasziv von hinten. Und da hatten wir uns ja auch gewundert, wegen der Zeit. Und natürlich dem, was wir schon letzte Woche angesprochen haben, diesen berühmt-berüchtigten Hays-Code. Das war so eine Zensurbehörde in Hollywood, die halt für Sitte und Anstand im prüden Amerika sorgen sollte und die genau sowas verbieten sollte. Und die wurde zwar schon 1930 wurde der eingeführt, der Hays-Code, aber erst im Laufe von 1934 wurde er strenger angewendet. Das heißt, der Film hat es wohl noch geschafft, dem zu entgehen, bevor dann nachher Filme, die darauf folgten, stärker zensiert wurden und dann solche Szenen wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen wären. Auch überhaupt das Setting, dass Unverheiratete in einem Zimmer schlafen, das wäre wahrscheinlich nicht mehr durchgekommen.
Ja.
Ja. Hast du jetzt denn?
Also ich habe den... Also das Problem ist einfach, dass ich den Rittern der Kokosnuss so wenig Punkte gegeben habe. Wenn das nicht gewesen wäre, dann würde dieser Film wahrscheinlich so an die 70 Punkte von mir kriegen.
Das wird jetzt ein Meme quasi, dass du Filme nicht mehr besser als Ritter der Kokosnuss
bewerten. Ja, also ich meine, man kann die Ritter der Kokosnuss... Monty Python ist halt einfach...
Ja.
Die sind halt einfach zu gut, dass... Man kann die nicht schlechter bewerten als so eine Eintagsfliege.
Nein. Das ist keine Eintagsfliege. Nein, aber das kommt dir nur so vor, weil du halt den Film kopiert gesehen hast durch andere. Jetzt fange ich an, ihn zu verteidigen, obwohl ich ihn noch nicht so gut.
Ja, siehst du? Das ist halt wirklich schwierig. Und ich meine mich, also ich weiß es halt auch nicht mehr genau. Ich müsste es selber nochmal nachhören. Ich meine, ich habe halt Monty Python nur 62 Punkte gegeben.
Das kann ich doch eben nachschauen.
Kann ich doch nicht einfach diesem Film 69 geben.
Sondern wie viel gibt es ihm ohne Stephen Champ?
Ja, dann kriegt er eben 58.
58?
58, ja.
Okay, und ich glaube, ich gebe ihm 66.
Bist du gerade runtergegangen?
Nee, höher. Von 65 auf 66.
Oh, ja. Nachdem du geredet hast
über und den Film. Und du auch.
Ich habe nichts gesagt.
Nee, du warst die ganze Zeit still. Ich werde nachher mal irgendwie deine Tonbeiträge messen und meine und gucken, wie viel Prozent denn wer hier hatte. Nee, aber wir haben beide geredet und danach habe ich meine Meinung geändert. So sieht's aus. Weißt Bescheid.
Ich weiß Bescheid. Ja, und ihr wisst jetzt auch Bescheid?
Nicht wahr? Ihr könnt uns natürlich auch gerne sagen, wie ihr den Film fandet. Wir haben da so eine schöne Kommentarspalte.
Also es lohnt
unter sich jedem Artikel, die viel zu selten genutzt wird.
Nämlich wie?
Noch gar nicht. Aber wir haben ja auch erst Folge 8, nicht?
Und 9.
Oh, neun natürlich.
Und die nächste Folge wird wirklich der Hammer. Ja?
Ja.
Erstmal ist der Hammer. Film, weiß
du
ich jetzt
schon. Du hast übrigens ne? 62 Punkte den Ritter
der Kunst. Sag ich doch. Verdammt.
Ja.
Also die nächste Folge wird einfach, weiß ich jetzt schon, dass es ein Klassiker wird. Wir besprechen auch einen ganz tollen Film.
Ein Klassiker und, nämlich.
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Und außerdem besprechen wir den Film kurz nachdem wir ihn angeschaut haben.
Das genau, das haben wir eben. Wahrscheinlich wird das sogar im Vorlorgeplänkel.
Vorlorgeplänkel
wird das sogar zu hören sein, wie wir darüber beraten, dass wir die Schlagzahl weiter erhöhen müssen. Außerdem möchte ich halt, wie gesagt, der nächste Film, da haben wir schon eine Idee und ich möchte aber noch ein Halloween-Special machen. Das heißt, wir müssen diesen Monat auf jeden Fall noch zwei Filme gucken.
Ja.
Genau. Das kriegen wir hin. Und wenn ihr Ideen für Filme habt, könnt ihr uns die auch empfehlen, vorschlagen. Zum Beispiel auf www.spätfilm.ae oder an info@privatsprache.de. Spätfilm hat noch keine E-Mail, kann ich nochmal einrichten. Oder ja, irgendwie sonst auf irgendwelchen Kanälen. Wir sind ja weit und breit verbreitet.
Weit und breit vor anzutreffen.
Genau.
Ja, ansonsten
Dankeschön
noch eine
fürs
schöne
Zuhören.
Zeit. Genau, schönen Dank und bis zum nächsten Mal.
Man hört sich.
Come on, hear me cry, I'm wild about that.